NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
22. März 1599. Der Geburtstag des flämischen Malers Antonis van Dyck.
Ja, Gott sei Dank.
Das ist ja hier alles schon ziemlich überwältigend.
Ja, das ist wirklich unser Schatz.
Vor langer, langer Zeit.
Mhm. Das Bildnis ist gleich hier.
Ein Bild von einem Mann.
Er muss wohl sehr gewinnend gewesen sein, ein attraktiver Mann, der sich sehr gut zu bewegen wusste, auch einen Sinn für Dinge hat. Er kommt ja aus einer Stoffhändlerfamilie.
Antonis van Dyck, 1599 bis 1641. Miriam Neumeister, Expertin für flämische Malerei, interpretiert die stumme und doch so ausdrucksstarke Kunst eines Malers, der Menschen nicht allein ein Gesicht, sondern einen Charakter gegeben hat.
Was ihn auch so besonders macht, ist seine Begabung, ein Porträt nicht nur repräsentativ erscheinen zu lassen, das heißt, dass der Dargestellte im besten gesellschaftlichen Licht dasteht, sondern dass es ihm auch gelingt, die Persönlichkeit zum Ausdruck zu bringen. Also er hat eine wirkliche Gabe, modern würde man sagen, zur Psychologisierung, das hat man so damals natürlich nicht gesagt, aber wir haben doch eine relativ konkrete Vorstellung davon, wie der oder diejenige, die er gemalt hat, eben tatsächlich ausgesehen hat.
Hunderte Gesichter hat der tastende Blick des Malers gestreift. Ganz überwiegend waren es Adelige, die es sich leisten konnten, einen Könner wie van Dyck zu beschäftigen. Für Karl I., König von England, malte er über Jahre die gesamte Familie. Der König selber hoch zu Ross und auf der Jagd, in seiner Rüstung oder in Prachtgewändern. Seine Kinder in allen Entwicklungsstadien.
Er sieht Kinder wirklich als Kinder und wir sehen die Kinder auch als Kinder agieren. So wie sie lächeln, wie sie spontan reagieren, wie sie Angst haben, während sie gemalt werden.
Oft zeigen die Kleinen, was die Erwachsenen zu verbergen suchen. Stundenlang stillstehen müssen ist kein Vergnügen. Sie sträuben sich, sie versuchen dem Griff der Mutter zu entgehen, sie kichern oder sie schauen gelangweilt zur Seite.
Es ist genau dieses Einfühlungsvermögen, wie fühlt sich ein Kind, das gerade unter der Beobachtung von Erwachsenen ist. Und das ist ganz anders als bei den anderen Malern seiner Zeit, die Kinder in Gewänder stecken. Wir kennen ja alle diese höfischen Porträts, wo Mädchen in riesigen Reifröcken stecken. Das interessiert van Dyck nicht. Und trotzdem gelingt es ihm, dieses Lebendige einzubinden in diesen repräsentativen Rahmen.
Ein Bild wie eine Filmszene. Die fünf ältesten Kinder Karls I., gemalt 1637. In der Mitte, rot gekleidet, der Kronprinz, den Blick auf den Betrachter gerichtet. Seine Schwestern ihm zur Seite. Der matte Glanz ihrer Seidenkleider, man glaubt bei jeder Bewegung das leise Knistern der Stoffe zu hören. Am rechten Bildrand, betreut von einer der Schwestern, ein Säugling, fast nackt. Er strampelt, die kleinen Fäuste rudern durch die Luft. Ein weiß-braun geflecktes Hündchen blickt zu ihm auf und als Clou in der Bildmitte ein sitzender Hund mit glattem Fell, so groß wie ein Kalb. Vertrauensvoll legt der kleine Kronprinz dem riesigen Tier eine Hand auf den breiten Schädel.
Es gibt keine Brüche bei ihm, sondern er erweitert im Grunde genommen ein vorgegebenes Muster dahingehend, dass er eben die Menschen wirklich als Persönlichkeiten erscheinen lässt.
Antonis van Dyck wird als siebtes Kind einer katholischen Familie in Antwerpen geboren. Der Vater ist ein wohlhabender Tuchhändler, die Mutter versteht sich so gut auf die Kunst der Stickerei, dass es heißt, sie male mit Nadel und Faden. Mit 10 Jahren beginnt der Sohn eine Lehre als Historienmaler. Mythologische Stoffe und Szenen aus der Bibel sind beim Publikum beliebt. Ein erstes Selbstbildnis, da ist er gerade mal 14 Jahre alt, zeigt seine frühe Meisterschaft.
Ein Blick über die rechte Schulter. Die Augen in der Farbe von Bernstein, rotblonde Locken umrahmen das Gesicht. Die blasse Haut, ein Tummelplatz für Sommersprossen. Feine Züge. Ein grob gemalter weißer Strich setzt eine Kante zwischen Schulter und Kinnleiste. Ein Kontrast, der das Gesicht vorteilhaft hervorhebt.
Als Schüler und Assistent von Peter Paul Rubens in der größten Kunstwerkstatt der Epoche lernt er vom Meister, wie man es hinbekommt, die eigenen Fähigkeiten zu entfalten. Eine Anekdote erzählt, dass ein Bild des Meisters, noch nicht ganz fertig, durch die Ungeschicklichkeit der Assistenten beschädigt wird. Van Dyck muss den Schaden reparieren.
So dass Rubens, als er am nächsten Morgen sein Gemälde zunächst aus einiger Entfernung betrachtete, wie es Maler häufig tun, und er eine Weile darüber nachsann, plötzlich ausrief, dass ihm das Stück nun viel besser gefalle als am Abend zuvor.
1620. Ein erster Aufenthalt in London. Offenbar ist es Rubens, der seinen begabten Schüler hinausschickt in die Welt. Unruhige Zeiten. Die lutherische Reformation und die katholische Gegenreformation erschüttern den Kontinent. Die gesellschaftlichen Spannungen machen sich auch in der Kunstwelt bemerkbar. Die üppigen, farbenprächtigen Werke des Barock wollen die Autorität der katholischen Kirche und der Monarchie stützen. Die Protestanten, insbesondere die holländischen Maler, entwickeln einen Stil, der das einfache Leben feiert. Intime Momentaufnahmen, schlichte, wirklichkeitsnahe Szenen, die Menschen bei ihren täglichen Beschäftigungen zeigen. Van Dyck findet seinen eigenen Weg. Er setzt alles daran, selbst als Mitglied jener Kreise zu gelten, denen er als Maler dient.
Seine Jugend geht einher mit einer ernsten Lauterkeit des Denkens und einer edlen Gestalt, obwohl er klein ist von Statur.
Der Italiener Gian Pietro Bellori, Verfasser von Künstlerbiografien, beschreibt Charakter und Lebensweise des Malers.
Sein Auftreten entspricht dem eines Lords. Er fällt durch die Pracht seiner Kleidung und die Vornehmheit seiner Erscheinung auf. Ist er doch als Schüler von Rubens an die Gesellschaft von Edelleuten gewohnt. Er trägt nur feine Stoffe, mit Federn und Bändern geschmückte Hüte und Goldketten über der Brust. Überdies hat er eine Gefolgschaft von Dienern.
Auf den Spuren der italienischen Künstler reist Van Dyck nach Genua, Mantua, Rom und Mailand.
Er kommt schließlich in Venedig an, wo er sich eingehend mit der Malweise Tizians beschäftigt. Schon Rubens hatte aus dieser Quelle geschöpft. Er legt Kopien und Zeichnungen an und senkt den Pinsel in die herrlichen venezianischen Farben.
Ihn zeichnet tatsächlich aus, dass er auch schon ganz früh internationalen Ruhm hatte. Das heißt, sein Wirkungsfeld war eben nicht nur Antwerpen, wo er geboren ist, sondern eben tatsächlich auch in England, in Italien, in anderen Ländern, wo er sich aufgehalten hat, hat er auch Porträts gemalt.
Er wird weiterempfohlen und über die Landesgrenzen hinweg herumgereicht. Der englische König Karl I. macht ihn zum Hofmaler. 1632 wird er zum Ritter geschlagen und ist jetzt ein wohlhabender Mann.
Diener seiner Majestät.
Die Majestäten gehen bei ihm ein und aus. Der König liebt es sehr, ihm beim Malen zuzusehen.
Van Dyck hält sich Köche, Kutscher, Pferde, Musiker, Sänger und Narren, auf dass all die Würdenträger, Ritter und Ladies Unterhaltung finden. Täglich besuchen sie sein Haus, um sich malen zu lassen.
Unterdessen prägen seine Gemälde den Zeitgeschmack in England. Der sogenannte Van Dyck-Kragen, von Bordüren gesäumt, kommt in Mode, ebenso der gestutzte Spitzbart, wie der Künstler ihn trägt. Ein kräftiger Braunton, warm und samtig, wird als Van Dyck-Braun bezeichnet. Die spanische Halskrause ist passé. Der französische Stil setzt sich durch. Schleifen, Knöpfe, Bänder, Schnallen und Spitzen. Schuhe mit Absatz. Auch die Herren in gehobenen Kreisen geben ihrem Outfit ganz bewusst einen weichen Touch. Bauschige Ärmel, gelocktes Haar bis auf die Schultern, Federhüte. Van Dyck hat für all das ein Händchen. Prächtig, aber nicht bombastisch ist sein Stil. Er verbindet das Feine mit dem Vornehmen und verzichtet darauf, seine Bilder zu überladen. Die Konzentration auf die Porträtmalerei beschert ihm ein sicheres Einkommen und eine gute Auftragslage.
Genau, und das ist natürlich ein relativ stabiles Netz, auf dem sich auch mit anderen Aufträgen dann aufbauen lässt.
Nicht jeder Plan geht auf. Im Dezember 1640 kommt ihm zu Ohren, dass in Paris die Grande Galerie in der königlichen Residenz im Louvre ausgemalt werden soll. Er bewirbt sich, hat aber kein Glück. Der Konkurrent Nicolas Poussin bekommt den Auftrag. Wo er einmal da ist, beauftragt ihn Kardinal Richelieu, der als Minister großen Einfluss hat, sein Porträt zu malen. Nicht minder ehrenvoll, aber Van Dyck erkrankt so schwer, dass er absagen muss. Mit 40 Jahren heiratet der Maler aus Antwerpen in London eine Hofdame der Königin. Keine Liebesheirat offenbar, die Dame wird ihm sozusagen überlassen, ein weiterer Gunstbeweis der königlichen Familie. Der Chronist berichtet, dass Van Dyck gelegentlich Affären hatte, in einem Fall mit einer besonders temperamentvollen Dame.
Ein gefährliches Weib, von Eifersucht besessen.
In rasender Wut habe sie dem Maler in die Hand gebissen. Eine uneheliche Tochter kommt zur Welt, Maria Theresa, und wird im Testament bedacht. Die Kunsthistorikerin Miriam Neumeister geht in einem der großen Säle der Alten Pinakothek in München auf das Selbstporträt zu. Auge in Auge mit Antonis van Dyck. Der Maler der Mächtigen und Reichen präsentiert sich der Nachwelt so, dass der Eindruck günstiger nicht sein könnte.
Sie sehen van Dyck als einen jungen, gezielt auf die Welt blickenden Mann. Er trägt ein schwarzes Gewand, das am Hals offen ist, ein weißes Hemd blitzt hervor. Wir sehen, dass er offensichtlich rötliches Haar hat, das sich in wilden Locken um sein Gesicht kringelt. Wir sehen einen direkten Blick auf den Betrachter, der uns richtig in den Bann zieht.
Keiner, der diesem Blick lange widerstehen kann. Van Dyck zieht den Betrachter in seine Welt hinein.
Außerdem sehen wir noch eine goldene Kette hervorblitzen, die einen Hinweis auf die Entstehung gibt, denn 1622 erhält er von dem Herzog von Mantua eine Goldkette, eine Ehrenkette. Und das führt uns zu der verborgenen Schicht des Bildes. Und dieses Selbstbildnis ist ein sehr interessantes Beispiel dafür, dass Van Dyck Bilder mehrfach überarbeitet.
Tatsächlich hat er nachgebessert, erzählt die Expertin. Als erfolgsverwöhnter Heimkehrer hatte der Künstler plötzlich eine andere Vorstellung von sich selbst.
Ursprünglich hat er seine Hand am Kinn gehalten, dann war es wohl in Antwerpen zurückgeblieben, während Van Dyck in Italien war. Und dann aktualisiert er das Selbstbildnis, nämlich indem er diese Armhaltung einfügt. Und damit bekommt das Selbstbildnis ein ganz modernes Erscheinungsbild, ein italienisches Erscheinungsbild, denn Van Dyck verarbeitet dort Impulse von Tizian, den er in Italien ganz intensiv studiert hat. Und er erscheint dadurch nicht mehr so als nachdenklicher jüngerer Künstler, sondern eben mit diesem sehr pompösen, bauschigen Ärmel und der Ehrenkette als ein schon irgendwie gesettelter Mann und kommt wirklich als gefestigter und eben ja auch sehr bekannter Maler nach Antwerpen zurück.
Zwanzig Jahre später. Gesundheitlich schwer angeschlagen, kommt Van Dyck nach dem Paris-Abenteuer wieder in England an und erlebt die Geburt seiner ehelichen Tochter Justiniana. Der Maler der Fürsten, der der Nachwelt ein so günstiges Bild der herrschenden Klasse gegeben hat, stirbt am 9. Dezember 1641 im Alter von 42 Jahren. Seine Tochter wird am selben Tag getauft.
Zeitzeichen erinnerte Monika Buschei an Antonis van Dyck, der am 22. März 1599 geboren wurde. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.